Aber stell dir vor, Heidenheim, was sollen die da in der ersten Liga? Dann Heidenheim gegen Augsburg. Klasse Spiel, wie willst du denn das verkaufen? Also selbst als Marketingkünstler.
Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.
Herzlich willkommen zum Pottwart hier nach zwei krachenden Niederlagen von 96. Es ist schönes Wetter draußen. Bruno sitzt hier in Jacke und hat sich schon mal wieder warm geredet. So macht er das und wir freuen uns auf eine schöne Viertelstunde, die es ja immer wird. Manchmal auch ein bisschen länger. Es begrüßen euch Tite, Bruno und Uwe. Moin.
Ja, moin.
Hallo zusammen.
Also, warum hat Bruno sich so aufgeregt? Es ging um die Auf- und Abstiegsregelung, die es ja gibt in der Bundesliga. Und Bruno neigt offensichtlich dazu, oder? Das scheiße zu finden, weil immer
Weil wir nicht aufsteigen, ganz einfach.
Ach so.
Machen wir es doch mal kurz. Wir steigen nicht auf, wir steigen ja eher ab. Mann, wir sind noch einen Platz von Eintracht, also von denen da entfernt.
Die gerade gegen St. Pauli gewonnen haben,
meinst du? Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, also was dich stört, Bruno, glaube ich, aber mir fehlt da irgendwie die Konsequenz. Also du glaubst, dass wenn Heidenheim, Düsseldorf, Hoffenheim, Plastik Leipzig, Augsburg und Mainz und weiß ich nicht, wen du jetzt noch dazu so und Wolfsburg dazu, dann wird die DFL dazu übergehen zu sagen, so nee, Abstiege schaffen wir ab, wir spielen jetzt nur noch mit schönen Städten? Oder wie willst du das regeln? Was ist denn die Konsequenz daraus?
Ja, man müsste tatsächlich einigen Vereinen, ich sag mal so, einfach von vornherein 12 Minuspunkte. Ne? Das wird dir schon helfen. Dann kommst du halt nicht mehr mit dem Arsch hoch. Ne?
Also keine Berge, 12 Minuspunkte zum Beispiel.
Ne?
Ja, wäre Hannover jetzt raus.
Nee, Hannover wäre ja drin, weil Hannover ist ja ein
Lindener Berg und so.
Ein Traditionsverein, der in die erste Fußball-Bundesliga gehört. Ne? Aber Spiele zwischen Hoffenheim und Heidenheim, also allein die Paarung, ja, die musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Hoffenheim gegen wie willst du das jemandem verkaufen, der sich für Fußball interessiert, aber zufälligerweise nicht in Hoffen oder Heidenheim wohnt?
Haben ungefähr die Gesamtzuschauerzahl oder Gesamteinwohnerzahl Hoffenheim und Heidenheim wie die List, würde ich sagen?
Ja, so Würfel.
Spielen aber besser Fußball, das ist das Problem, ja, oder Würfel, genau. Das
aber Heidenheim hat Berge, also beziehungsweise Hügel. Also
und Hoffenheim hat Bibu.
Ja, dann hat der eine hat Hügel und der andere hat Bibu.
Ja.
Ich meine, damit können sie ja schön Werbung machen und können dann im Zweifel auch in der dritten Liga vor sich hinkicken. Aber in der ersten haben die alle nicht zu suchen. Fertig.
So. Ja, wie ist denn das Ausschlusskriterium? Verstehe ich jetzt nicht. Also was würdest du jetzt machen?
Da setze ich mich mal in aller Ruhe hin. Also ich und Martin Kind wahrscheinlich dann.
Natürlich, wir beiden im Kokenhof.
Und wir machen dann ein schönes Konzept, keine Sorge. Kriegst du von mir als Erster, Tite.
Ihr merkt schon, es gibt eine gewisse Vermeidungsstrategie mittlerweile bei uns. Wir reden ja normalerweise über Hannover 96. Wir versuchen es gerade irgendwie zu umgehen, um über andere Themen zu reden, über andere zu lästern. Aber wir müssen uns jetzt trotzdem 96 widmen. Wir haben in den letzten zwei Wochen, oder seit wir das letzte Mal hier zusammensaßen, gab es 1:9 Tore und insgesamt nicht allzu viel zu lachen. Wir haben den Platzwart, also in der Hatz, den Platzwart haben wir übertitelt beim letzten Mal. Der Ball ist rund, das Spiel dauert 30 Minuten. Das hatte mit den 30 Minuten gegen den HSV zu tun, die dann gut war. Und dann kam der Untergang. So ein bisschen so ähnlich war es ja auch gegen Heidenheim. Was sagt ihr zu dieser Serie, zu dieser traurigen, den letzten beiden
Spielen? Naja, das eine Tor fand ich gut, tatsächlich. Da hätte auch noch mal 1-2 dazukommen können. Ich meine, Chancen waren ja da. Auch gerade in der ersten halben Stunde in beiden Spielen.
Wie fandst du die neuen anderen Tore?
Nun ja, ich sag mal so, erst hast du kein Glück und dann kommt Pech dazu.
Ja.
In dem Fall war das so. Also hätten wir die erste halbe Stunde für uns gestalten können in beiden Spielen, dann wären wir immer noch im Aufstiegsrennen. So sind wir da jetzt nicht mehr dabei.
Das ist aber so Kreisliga-Trainer nach dem 0-8. Wenn wir das 1-0 machen, geht das ganz anders aus. Ne?
Es hat auch mit dem Platz zu tun. Ich sag mal so, wenn sie vorher da die Kühe runtertreiben und dann musst du da spielen. Wir sind ja eine spielende Mannschaft, ja. Also eine technische Mannschaft. Da hast du dann auf so einem Acker keine Chance. Ne?
Absolut nicht. Tite, was sind die wahren Gründe?
Na, jetzt wird spekulativ, ne?
Ja. Bevor wir zum Trainer kommen. Was wir müssen.
Also erstmal muss ich nochmal, Ablenkungsmanöver, muss ich mich nochmal bei einem Hörer entschuldigen, der uns wirklich wirklich darum gebeten hatte nach dem 1-6 in Hamburg, bitte, bitte macht in dieser Woche wieder einen Podcast, weil anders könnte er hätte ja keine Möglichkeit, dieses Spiel zu verarbeiten. Wir haben es nicht gemacht, aus Selbstschutz sozusagen.
Das war dann vor dem 0-3, ne?
Das war dann vor dem 0-3, weil wir wie alle immer glauben, dass alles immer besser wird und es nicht schlimmer werden kann. Aber woran hat es gelegen? Es ist einfach so, dass Hannover 96 keine Idee hat, was mit dem Ball anzufangen, wenn sie einmal erobert haben in dieser guten Phase, die zweimal ersten 30 ganz okayen Minuten. Mehr war es ja dann auch nicht. Das heißt, du hast Balleroberung und spielst es nicht zu Ende. Wenn der HSV den Ball erobert oder Heidenheim den Ball erobert, ist der Ball sofort bei uns im Tor. Und dann sind wir bei der anderen Seite, sind wir bei der Defensive. Es wird einfach unfassbar schlecht verteidigt. Jetzt sind wir gerade in einer Phase, in der jeder Fehler wirklich im Tor ist, obwohl dann immer noch irgendwie ein paar Meter dazwischen sind, wo man den Ball verteidigen könnte. Auch Zieler hat jetzt keinen unhaltbaren gehalten, wie geht das auch, aber das hat er ja tatsächlich, er kann das eigentlich, ne? Und da passt zurzeit weder eine Offensive noch eine Defensive was zusammen und jetzt kommen wir zum Mittelfeld, auch dort sehe ich da jetzt so kein Herzstück, wo ich sagen würde, das schlägt jetzt irgendwie und das pulsiert für die ganze Mannschaft mit. Also es ist wirklich auf allen Ebenen gerade furchtbar zuzugucken.
Machen wir mal den nächsten Schritt. Reichen 34 Punkte, um in der Liga zu bleiben, aus deiner Sicht?
Nein, auf keinen Fall. Es werden noch mehr Punkte dazukommen. Ich glaube auch, dass dieses Tal jetzt wirklich ganz unten angekommen ist und irgendwann geht es ja dann auch wieder vielleicht ein bisschen aufwärts. Ich glaube auch, dass da noch zwei Siege dazukommen und das wird dann reichen am Ende. Gegen wen weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich gegen Fortuna Düsseldorf.
Ja, oder gegen Mannschaften, die überhaupt nichts mehr zu gewinnen oder verlieren haben, da ist es dann vielleicht am
Ende. Wisst ihr, was mich so stört, was mich so richtig aufregt, auch wenn man dann so irgendwie so täglich mit dieser Sache zu tun hat und mit den Leuten auch spricht, ist dieses Beiseiteschieben von ganz offensichtlichen Problemen. Ich habe ja gerade davon gesprochen, mit Ball funktioniert es nicht, ohne Ball funktioniert es nicht, Mittelfeld nicht da. Dann, dass die Stimmung im Eimer ist. Dann wird dann argumentiert wie, ja, also so, wenn das Mikro aus ist und das Aufnahmeband, dann wird dann gesagt, na ja, war ja ein Spiel gegen Hamburg und die Hamburger sind ja so stark, kann man ja verlieren. Ja, ist ja auch jetzt Heidenheim gewesen, die sind ja auch auf dem Aufstieg, kann man ja verlieren. Ja, Herr im Himmel, auch Heidenheim hat gegen Braunschweig verloren, Hamburg hat jetzt am Wochenende auch wieder verloren, St. Pauli verliert. Es wird ja immer erzählt, von denen jeder kann jeden schlagen in der zweiten Liga und tatsächlich stimmt ja auch, aber ganz offensichtlich kann Hannover 96 das nicht. Mhm. Ne? Und wenn du dann auch sagst, ja okay, ja Sandhausen, die waren ja auch schwach, das ist dann die andere Richtung, Sandhausen hat jetzt auch gewonnen am Wochenende. Also es ist natürlich hat 96 kein Alleinstellungsmerkmal nach jedem Spieltag, ja okay, gegen die kannst du dann halt verlieren. Ja, nein, du darfst gar kein Spiel verlieren, grundsätzlich mal. So, und dass es so selbstverständlich angesehen wird, gegen HSV verlierst du. Was soll das denn? Und dass dann so getan wird, als wäre jetzt alles so, ja, ist ja normal und Entwicklung und so weiter und so fort, dass so getan wird, als wäre alles normal. Die Fans von Hannover 96 wenden sich von dieser Mannschaft ab, wenden sich von dem Trainer ab, von dem ganzen Konstrukt, Martin Kind ja sowieso seit Jahren. Und es ist die denkbar schlechteste Stimmung, die man haben kann. Und genau das alles wird ignoriert und es wird einfach ganz sachlich so weiter moderiert. Und das stört mich immens.
Das sind natürlich immer die Sätze, die du hörst, wenn irgendwas nicht vernünftig gelaufen ist, mal für ein Spiel, dass man sagt, ja, wir haben es irgendwie nicht auf den Platz gekriegt, wir haben es nicht umgesetzt bekommen. Wenn du das achte Mal hintereinander hörst, denkst du natürlich auch, was ist das für ein Floskelscheiß hier, ne? Also wir nehmen uns, denn es heißt dann hinterher ja auch immer, beim nächsten Spiel machen wir es besser und dann, wenn es zum achten Mal hintereinander heißt, wir machen es besser und hinterher, ja, wir haben es wieder nicht auf den Platz gekriegt, dann musst du dir irgendwann mal was anderes einfallen lassen, sonst glaubt dir das eh kein Schwein mehr. Also das ist so, ne?
Naja, jetzt war es ja bis zur 31. Minute auch ganz gut, ne? Also bis dahin hatten wir keinen Torschuss auf unser Tor.
Aber die wissen ja auch, dass das 90 Minuten dauert und dass sie gegen den HSV genau
dieselbe Situation hatte. Da bin ich jetzt nicht so sicher. Also das mit denen, wir haben das zwar geschrieben, aber die lesen ja nicht alle den Platzwart.
Ja.
Ne? Also ja, wenn sie das Fehler tun würden, ja, absolut. Wenn sie das tun würden, bin ich sehr sicher, dann denken die auch über die 31. und 32. Minute nach. Mhm. Derrick Köhn? Was ist mit dem los? Ich meine,
Köhn hat in der eigenen Hälfte große, große Schwächen. Und diese Schwächen, die er in der eigenen Hälfte hat, hat er wiederum auf der anderen Seite als Stärke in der gegnerischen Hälfte. Der ist, also ich habe jetzt in der zweiten Liga noch keinen gefährlicheren Flügelspieler gesehen. in der Saison. Und ich habe jetzt alle Gegner schon gesehen. Also ich meine, es sind viele gute Außenverteidiger oder Flügelspieler dabei. Köhn ist offensiv der Stärkste.
Ja, dann spielt er aber auf der falschen Position.
Ja, genau. Und das ist, das wäre jetzt mal, er spielt nicht auf der falschen Position. Er setzt nur seine Kräfte falsch ein oder wird falsch eingesetzt. Also ich sag mal so, wenn du, wie Stefan Leitl ja häufig in letzter Zeit, jetzt so eine Dreierkette spielst und mit Flügelspielern, sind die beiden Flügelspieler, in dem Fall Moroja und Köhn, sowieso relativ hoch. Das heißt, wenn du dir das jetzt so ausmalst von der Taktiktafel, stehen die ungefähr in der Mittellinie, sage ich mal. Die haben auch in der letzten Kette nichts verloren. Also du spielst nicht in der Dreierkette und dann mit Flügelspielern, die offensiv stark sind, spielst du keine Fünferkette jetzt so in dem Sinne von, dass du dich nur hinten reinstellst und hinten mit fünf Leuten verteidigst. So, das muss anders geregelt werden. So, und Köhn müsste in der augenblicklichen Verfassung, in der er ist, wobei das sein Grundproblem ist, also die defensiven Schwächen, müsste er in einem System, das in einem Grundformation, Entschuldigung, die mit zwei Flügelspielern spielt, sprich mit Außenverteidigern und links außen, meinetwegen, Linksverteidiger links außen, müsste er die vordere Position nehmen. Quasi das, was Momolo spielt oder das, was früher Meiner gespielt hat oder Saren Rimbaze oder was Bayer spielt, wenn er Flügelspieler ist und so weiter. Das müsste seine Position sein. Da sollte man ihn in Zukunft auch ausbilden, oder man macht es wiederum, ist auch eine extreme Entscheidung. Man sagt, hör mal zu, mein Freund, du hast die Waffen vorne, du bist schnell, du hast einen guten Schuss, hast eine gute Flanke und du bist eigentlich irre, wenn du den Ball hast. Du spielst jedem Gegner den Ball, willst jedem Gegner den Ball durch die Beine spielen und das gelingt dir auch noch. Ganz komisch. So, aber du bist super, was das angeht. So, wir machen jetzt nur noch Verteidigen mit dir. Das heißt, ich nehme dich jetzt zur Seite, 1,5 Stunden Training und ich nehme dich jetzt, nehme den Moroja mit dazu und die anderen Linksverteidiger und wir üben jetzt individual Taktik und Technik verteidigen. Das muss man mit dem machen.
Mit einem Defensivtrainer. Sowas.
Mit einem Defensivtrainer, den sie ja haben. Also die haben das ja intern klar aufgeteilt. Mhm. Intern ist klar, Mijatovic, der Co-Trainer, trainiert die taktischen, gruppentaktischen, individualtaktischen Elemente der Verteidigung. Also der Viererkette, Dreierkette, was weiß ich, oder das Verteidigen jetzt, das Arbeiten gegen den Ball. Mhm. Leitl ist klar, hat er selber auch gesagt, klar dafür zuständig, für das Spiel, wir haben den Ball, was machen wir damit? Das ist eine klare Kompetenzaufteilung innerhalb des Trainerteams. Mhm. So. Und dann müsste sich Mijatovic, ob das jetzt, wer da jetzt gerade den besseren Job macht, ich sage mal, lassen wir mal so stehen.
Ja.
Da ist bei beiden Luft
nach oben, würde ich sagen. Es müsste sich, mit Köhn müsste man sich wirklich mit extra Sondertraining, Theorie und Praxis auseinandersetzen, weil der als Spieler, der ein Phänomen, das ist, der hat Wahrnehmungsschwierigkeiten als Verteidiger. So, und trifft deshalb die falschen Entscheidungen.
Wahrnehmungsschwierigkeiten klingt fast nach einem.
Das ist ein ganz normales, also das, ich mache das jetzt mal theoretisch, das geht jetzt vom Spielkompetenzmodell aus. Du hast eine Wahrnehmung, du hast eine Entscheidung, du hast eine Ausführung. So, dass der keinen geraden Pass spielen kann oder dass er nicht unbedingt die Gegner anschießen muss wie gegen Hamburg. Mhm. So, das ist, dass er das anders kann, das ist jedem bewusst. Mhm. So, das heißt, er hat die falsche Entscheidung getroffen. Da muss man sich fragen, warum hat er diese falsche Entscheidung getroffen? Weil er die Situation falsch wahrgenommen hat. Und das ist der schwierigste Punkt. Wenn jemand Schwierigkeiten hat in der Wahrnehmung von Situationen, hat er die entweder nicht oft genug erlebt oder es hat ihm noch keiner beigebracht oder es ist irgendwie auf irgendeine Art und Weise noch nicht im Kopf angekommen als gefestigtes Element. Mhm. Das heißt, bekomme ich den Ball beim Spielaufbau an der Außenlinie zugespielt? Wie mache ich das weiter, wenn ich Druck vom Gegner bekomme? Wie geht's dann weiter? Also sehe ich den Spieler, habe ich den Schulterblick gemacht, kommt Jatta auf mich zu, ist der weit weg, ist der nah dran? Und dann entscheide ich mich, was ich tue.
Antizipation, ne? Eigentlich.
Ja, das also genau. Was passiert ja, das ist nächstes, das, was, ne? Das ist das, was dabei herauskommt. Mhm. Also die Wahrnehmung und da aufgrund der Wahrnehmung antizipieren. Ja, also kannst du doch dazwischen, Wahrnehmung, Antizipation, Entscheidung, so, das kannst du doch dazwischen schieben. So, und dann entscheidet sich Köhn aber prinzipiell dazu, weil er es nicht wahrnimmt, was um ihn herum war, ist, den Ball, man sagt, tot zu machen. Das heißt, den Ball so anzunehmen, dass der Ball ruht. Und das ist für jeden Gegner, und das muss ich dem anderen sagen, für jeden Gegner, der presst, ist das ein Pressing-Signal. Der ruhende Ball, wenn der Ball liegt, geht jeder Gegner drauf. Jeder Stürmer geht vorne sofort drauf. Mhm. Das ist ein Pressing-Signal. Das heißt, er provoziert den Gegner, ihn unter Druck zu setzen und trifft dann auch noch eine Entscheidung, als wäre er gar nicht unter Druck.
Aber jetzt hast du natürlich die Situation, wie du sie hast. Es spricht sich rum. Bei Hannover 96 immer schön über die Köhn-Seite spielen, weil wenn der sozusagen unter Druck gesetzt wird, dann macht der Fehler, dann machen wir das alle.
Deswegen muss der da hinten weg. Der muss da hinten weg. Der hat jetzt mit dem Spielaufbau hat er nichts mehr zu tun.
Ja.
Am besten auch mit dem Verteidigen nicht mehr. Das heißt, entweder spielst du mit zwei Flügeln auf der Seite und du setzt Köhn nach vorne. So. Oder du sagst ihm in der Fünferkette, hör zu, wir machen das hier so ein bisschen asymmetrisch. das machen wir mit, das regeln wir mit unseren Sechsern, den Spielaufbau und so weiter. Du gehst hoch, du gehst weiter vor. Und beim Verteidigen hast du dein, hast du darauf aufzupassen, dass auf deiner Seite du halt deinen Mann nimmst oder wie auch immer. Also du musst es einfach anders lösen als
es,
jetzt.
Es klingt logisch. Ja. Wird das passieren?
Klingt aber auch so ein bisschen wie betreutes Fußballspielen, ne?
Ja, das ist es immer, Bruno.
Ist es immer, ne?
Ja, das ist aber, es immer. Das sind junge Menschen,
ja,
die noch nicht die Orientierung haben wie du im Leben, die nicht morgens wissen, was für ein Schuhwerk ziehe ich an, was für eine Jeans, was habe ich heute
ich
vor, brauche
ich heute ein Hemd
oder brauche ich keins. Das wissen die noch nicht. Ja, du musst denen schon sagen, hör zu, du musst dich auf dem Platz so und so verhalten, deinem Mitspieler gegenüber, dem Gegenspieler gegenüber, auf deiner Position, wie ist die Positionierung, das musst du dem schon genau sagen. Und das ist halt die Frage, wie packst du dann den Einzelnen, das ist betreutes Anleiten.
Ja, das wäre mir jetzt theoretisch. Also ich würde davon ausgehen, dass Menschen, die ein gewisses Alter haben und das als Beruf praktizieren, bestimmte Dinge dann auch wissen, umsetzen.
Jetzt hat der Tieter aber auch echt mehr Puls als ich.
Ist so?
Ja, ich finde ja. Also
aber jetzt liegen ja auch Medikamente hier auf dem Tisch.
Ja, das stimmt. Okay.
Man kann das ja auch erwarten, weil sonst wären sie ja keine Berufsfußballer. Das muss man dann schon erwarten, dass sie so gut ausgebildet sind, eben auch selbstständig Entscheidungen zu treffen und so weiter und diese ganzen Wahrnehmungsprobleme.
Ja, oder dass man für ein offensichtliches Problem eine Lösung findet. Jetzt nicht Köln selbst, sondern seine Betreuer sozusagen.
Ja, ja, wenn ein Ball in den 16er kommt und zwar hoch, dass man hochspringt, wenn man einen Gegenspieler hat.
Also in erster Linie würde ich mir wünschen, dass der Spieler selbst die Lösung findet. Aha. Beziehungsweise der Spieler selbst weiß, wo ist mein Problem, wo kann ich es ansetzen. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel.
Aber wie deutlich soll es noch werden? Ne? Also deutlicher geht's nicht.
Ein Beispiel ist Nielsen. Ist jetzt gerade ein schlechtes Beispiel, weil er gerade wirklich außer Form ist. Aber was bei Nielsen, also spielerisch außer Form. Mhm. Aber der ist nicht verletzt, der läuft ohne Ende, der setzt sich für die Mannschaft ein auf dem Platz, ist sichtbar. Er hat halt seine Kernkompetenz irgendwo verloren. Keine Ahnung. Aber so daran jetzt zu arbeiten, ist jetzt ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber der war früher immer verletzt. Der war früher, der ist nicht viel gelaufen. Der war eine faule Sau. Das hat er selbst mal zugegeben. So, das hat er aber dann selber erkannt in einem gewissen Alter und gesagt, okay, ich muss ein bisschen mehr machen. Ich mache ein bisschen Pilates, Yoga, präventive Dinge, damit ich mich nicht mehr so oft verletze und trinke halt mal oder esse halt mal jetzt nicht immer ein blutiges Steak jeden Abend oder zum Frühstück. So. Und das hat er verändert. Und deswegen kann der halt jedes Spiel 12 Kilometer rennen. Jetzt wäre es mir auch lieber, und es wird ja auch so sein, in Bielefeld wird ja nicht spielen wegen der Gelbsperre, mir wäre es auch lieber gewesen, man gibt ihm mal eine Pause und sagt mal, hör mal zu, Howie, vielen Dank für die Hilfe, aber du hilfst uns gerade nicht mit deinem Gerenne, also mit deinem Aktionismus auf dem Platz, hilfst du uns nicht mit. Mhm. So, gut, jetzt hat er eine Pause, muss er halt pausieren, mal gucken, ob es besser geht.
Jetzt fragen sich alle, ist Leitl noch der richtige Trainer? Diese Frage wird natürlich auch logischerweise immer von den Medien dann aufgeworfen. Die Zuschauer fragen sich das auch. 96 fährt im Moment eine Linie, wo ich mir manchmal schon gesagt hätte, in den letzten Jahren hätte ich mir gewünscht, dass man doch ein bisschen festhält und nicht in diesen blinden Aktionismus verfällt. Im Moment hält man an Leitl fest und so, wie es sich liest, in der Hatz, wollen sie auch tatsächlich irgendwie noch ein bisschen festhalten daran und wollen da irgendwie gemeinsam durch und dadurch vielleicht auch stärker werden, Bruno?
Ja, ist tatsächlich so, dass man das in der Hatz, in der NP so lesen kann. Ich glaube, insgesamt ist der Verein in einem Dilemma. Du merkst, es geht nicht voran. Das Thema hatten wir eben schon. Jedes Spiel wird nochmal kommentiert, schön geredet und dann heißt es ja, nächstes Spiel ist besser. Nächstes Spiel ist dann halt nicht besser. Aber wir haben uns Anfang der Saison darauf geeinigt, dass man mit Leitl einen guten Trainer hat und er wird halt auch nach 3 Niederlagen nicht schlecht. Ne? Das heißt, ja, tausch ihn aus, dann bist du auf dem Niveau von Sandhausen und wo du nach weiß nicht wie vielen Spielen, 6 Spielen den Trainer wieder rauswirfst. Ich glaube, du hast letztendlich erstmal keine andere Möglichkeit, als von Spiel zu Spiel mit diesem Trainer zu gucken. Und am Ende wirst du hoffen, dass du die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zusammen kriegst, wie auch immer, und mit ihm in die nächste Vorbereitung gehst. Ich glaube, so wird es am Ende laufen. Ne? Also es wird keinen Trainerwechsel geben, ist zumindest mein Eindruck. Und man hofft dann auf die nächste Saison. Aber es ist wieder das Hoffen. Es ist eigentlich so, du bist nicht viel weitergekommen. Das ist wieder ein Jahr, dass sich spielerisch, fußballerisch als Verein keinen Schritt weiter an den Aufstieg, Wiederaufstieg ran.
Also Paul Dardai ist vom Markt jetzt, aber Sandro Schwarz wäre frei.
Wollte ich gerade sagen, dafür ist Schwarz ja wieder frei.
Ja, absolut. Volkan Buluc kann nach Hause kommen.
Sehr schön. Ja, es gibt viele Optionen. Ich wäre auch für halten die ganze Geschichte und es wäre erfrischend, mal nicht in diesen Aktionismus zu verfallen.
Es ist eine völlig absurde Situation.
Ja.
Immer im Fußball. unlogisch auch, ganz häufig. Haben wir jetzt ganz oft erlebt. In der zweiten Liga gab es, hatte einer gesagt, hinter Hannover 96, die Clubs, die da stehen, außer Braunschweig, haben, glaube ich, alle ihre Trainer schon getauscht. Und Regensburg, so, ja. Genau. Und du hast nach dieser Niederlagenserie, und du schaust natürlich, das hat ja Signal, du schaust natürlich auch Bayern, Nagelsmann, oh Gott, so, und auch verschiedene andere Trainerwechsel. Guckst natürlich, okay, wie waren wir in der Rückrunde und Abstiegsgefahr jetzt, okay, und die Mannschaft kommt nicht weiter und 1-9 Tore in 2 Spielen und Stimmung am Boden. Es gibt unter normalen Umständen, auch was 96 Maßstäbe angeht, keinen Grund, an dem Trainer festzuhalten. So, erstmal.
Genau.
Ne? Gibt erstmal keinen Grund. Warum?
Naja, finanzielle Gründe wären schon.
Ja, ich komme gleich drauf. Es ist natürlich, und also dieser automatische Reflex, der relativ spät kommt jetzt auch. Wir haben ja auch immer für Stefan Leitl gesprochen,
ja.
der jetzt spät kommt zu sagen, ja, okay, jetzt stellen wir den Trainer in Frage. Tun sie ja, indem sie sich nicht klar zu ihm äußern, wie auch immer. Also sie sagen, okay, selbe Konstellation, hat Markus Mann gesagt, sitzt gegen Heidenheim auf der Bank. Gut, was bedeutet das? Normalerweise ist das ein Spiel. Mhm. So. Dann verlierst du es 0-3. Da fragt man sich, wie hoch muss der verlieren, damit irgendjemandem klar wird, dass diese Konstellation nicht okay ist.
Ja.
So. Also 0-3 reicht nicht. Das heißt, in dieser Konstellation, selbe Wortwahl, wird jetzt weitergemacht. Mhm. So. Und das ist der wenigste extreme radikale Weg, den man gehen kann. Und ich bin immer für extremere Entscheidungen. Weil wenn es so eine lange Serie gibt, wenn es so eine Krise gibt, finde ich, brauchst du extreme Entscheidungen. Und du brauchst Überzeugung für diese Entscheidung. Und wenn du überzeugt bist, dass Stefan Leitl ein guter Trainer ist, so wie Bruno das vorhin gesagt hat, 2-3 Niederlagen machen ihn jetzt nicht zu einem schlechteren Trainer. Dann sag doch bitte, dieser Trainer bleibt diese Saison und der bleibt auch noch nächste Saison und der erfüllt hier verdammt nochmal seinen Vertrag und er hat einen Auftrag und er hat selber einen Anspruch. Und das ist der, mit Hannover 96 aufzusteigen. Wenn das diese Saison nicht gelingt, dann vielleicht nächste oder übernächste. Und wenn das dann nicht gelingt, dann trennt man sich und versucht es mit dem anderen nochmal neu. Aber bitte sag doch, Trainerdiskussion hier in Hannover, warum? Wir haben einen guten Trainer geholt, wir sind von dem überzeugt und es geht mit ihm weiter. Und dann kannst du immer noch sagen, wenn die Saison vorbei ist und aus irgendwelchen Gründen bist du dann anderer Meinung, das kann ja dann auch passieren, aus irgendwelchen Gründen bist du anderer Meinung und sagst dann, okay, Stefan, wie war es bisher? Dann sagt der Stefan, ja, Markus, war nicht so gut. Ja, Stefan, kannst du dir vorstellen mit denen und den Spielern? So, dann sagt Stefan, ah, nee, Markus, das ist mir zu wenig, vielleicht sollten wir uns doch trennen. Dann kann es ja immer noch so sein, dass Leitl sagt, nee, mit dem Kader kann ich gar nicht mehr aufsteigen. Oder dass Markus Mann sagt, hör mal zu, du hast hier in der einen Saison hast du so viel verbrannte Erde hinterlassen, das können wir nicht mehr machen. Oder fühlst du dich noch in der Lage, das umzudrehen? So, dann kann man das ja immer noch neu entscheiden. Aber bitte sag doch jetzt, Stefan Leitl bleibt unser Trainer. Er hat einen Vertrag und es wird über ihn nicht diskutiert. Und wenn wir 10-0 in Bielefeld verlieren, bleibt er unser Trainer. Sag das doch.
Du hast natürlich in dem Moment, wo du in, was wir vorhin schon sagten, in dem Moment, wo du in einer prekären Situation bist und auf einem Abstiegsplatz steht, da kriegen natürlich alle kalte Füße, da kriegen auch alle wirtschaftlich kalte Füße und wollen eben raus aus der Situation. Und die Mechanismen des Geschäfts sind dann halt immer so, der Trainer fliegt raus. Im Moment, die Stimmung ist ja so, dass sie gar nicht gegen den Trainer ist. Also im Moment hast du das Gefühl, wenn die Leute da auf dem Platz stehen und spielen, und die Zuschauer stehen drumrum, dann machen die eher die Spieler dafür verantwortlich, dass sie einfach nicht laufen, sich nicht einsetzen, irgendwie die Köpfe hängen lassen und so. Also im Moment geht es klar auf die Spieler. Das ist eigentlich sozusagen eine ganz komfortable Situation für Markus Mann und eben auch Stefan Leitl, dass man einfach sagt, es hängt im Moment nicht bei uns, sondern die Spieler sind in der öffentlichen Wahrnehmung die eigentlich Schuldigen und nicht der Trainer.
Es geht aber schnell. Dass das schwenkt. Also erstens sind die Spieler vom Manager geholt und zweitens ist der Trainer der sie trainiert und einstellt und eben die Aufgaben verteilt für den Platz.
Aber natürlich kann man sagen, der Trainer hat eine klare Linie und er macht dieses und jenes und die Spieler setzen es einfach nicht um.
Also ich glaube, dass die Fans schon begriffen haben, dass eine relativ talentierte Mannschaft da gerade für 96 unterwegs ist und dass die Enttäuschung eher darüber sehr groß ist, dass sie das nicht abrufen, was sie, glaube ich, könnten. Dass Leitl Fehler gemacht hat, sehen glaube ich auch ganz viele. Also er war einfach nicht bei sich manchmal. Wenn Tite sagt, da sind Spieler nicht bei der Sache, kann man auch sagen, dass Leitl nicht bei sich war. Er hat teilweise seinen Fußball nicht spielen lassen. Das ist glaube ich das, was man ihm vorwerfen kann. Ich glaube, er hat den Fehler auch erkannt und er versucht ihn abzustellen. Ist jetzt gerade ein sehr ungünstiger Moment, um daran zu schrauben, weil ne, wie wir alle wissen, wie gesagt, gerade läuft's nicht. Und wenn es nicht läuft, dann ist es auch schwierig, nochmal wieder zum alten System zurückzukehren, nämlich zum Fußballspielen und nicht zum weite Bälle in die gegnerische Hälfte hauen. Die Schuld wird gerade jetzt, glaube ich, von den Fans, wenn die gucken, dann sehen die Mannschaft. Die sehen erstmal jetzt nicht den Trainer. Du kannst natürlich, wie du schon sagst, der Mechanismus ist Trainer raus, aber ganz im Ernst, wir haben das so häufig gemacht in den letzten Jahren. Was hat es uns gebracht? Wir sind auf Platz 11 oder 12 jetzt der Tabelle, gucken uns da um. Es hat eigentlich nichts gebracht. Also ja. Und wer käme in Frage? Natürlich kannst du Julian Nagelsmann holen, der ist jetzt gerade frei. Mhm. Nö.
Finde ich auch. Und die Frage ist ja, und damit kommen wir, glaube ich, auch zum Ende, weil das Thema könnten wir noch 3 Stunden irgendwie diskutieren. Aber die Frage ist natürlich, hat Leitl, der hat ja schon alles probiert. Der hat ja jeden auf jeder Position so ungefähr schon spielen lassen. Er hat Dreierkette, Fünferkette, Viererkette, Sechserkette, Zwölferkette spielen lassen. Hat er einfach sein System noch nicht gefunden oder versucht er einfach, sich Varianten aufzubauen, um in der und der Situation auf die und die Mannschaft reagieren zu können? Oder kann man ihm vorwerfen, dass er einfach immer noch nach A, Stammformation und B, Stammsystem irgendwie sucht?
Also das ist das, was man sieht, dass er sehr viele verschiedene Grundformationen halt hat. Es ist aber ein Prinzip jedes Fußballers, dass du alle Systeme spielen kannst. Ja, du kannst alle Systeme spielen. So, und das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Das Problem ist eher der ständige personelle Wechsel, glaube ich. Und dann, ich sag mal so, der Trainer stellt ja immer um, wir können uns ja auf nichts einstellen, ist mehr so ein Alibi für die Spieler.
Ja.
Aber ich habe das, glaube ich, hier auch schon mal gesagt, Stefan Leitl wollte lernen aus der Saison mit Fürth in der Bundesliga. Da hat er seinen Stiefel durchgespielt, jetzt auch nicht jedes Spiel gleich, aber so seinen Stiefel durchgezogen. Und das wurde ihm vorgeworfen dort. So. Und dann kommt er her und ändert, will den gleichen Fehler nicht machen. Und es war in der Hinrunde, war das ja auch sogar erfolgreich, wenn wir uns erinnern. Mhm. Ergebnistechnisch erfolgreich. War zum Teil ein Kackfußball, aber es war erfolgreich. So, und dann passiert was. Ja, okay, ich habe den Fehler nicht nochmal gemacht. Ich habe es richtig gemacht und bleibt dann wieder dabei. Aber Stefan Leitl, so wie er kam, da hat Bruno vollkommen recht, war dann vielleicht nicht bei sich und seinem Fußball. Und das hat er seit 2-3 Wochen, das hat er auch zugegeben, das war ein Fehler, immer lang Holz zu spielen. Oder nicht immer, aber in entscheidenden Situationen lang Holz zu spielen. Und das versucht er jetzt wieder zurückzudrehen. Und das ist schwierig, wenn du bestimmte Dinge machst, dann wieder zurücknimmst, dann wieder machst. Aber noch schwieriger ist das mit Personal. Also was ich höre, ist, die Mannschaft weitestgehend steht immer noch hinter dem Trainer. Schön wäre, wenn sie sich mal vorhin stellen würden. Es gibt aber Ausnahmen. So, und das sind natürlich dann die Spieler, die halt an dem Trainer zweifeln, die ihn dann schon mal öffentlich dann eben meinetwegen, also öffentlich kritisiert haben nach einem Spiel, wie Börner war so ein Beispiel, Schaub war so ein Beispiel, Besuchskopf ist so ein Beispiel. Und das sind jetzt auch erfahrene Spieler, die natürlich in der Kabine auch ein bisschen was machen können. Mhm. Ne? Also wenn das nötig, es kann natürlich sein, dass das dann auch schnell kippt. Ja. Also nicht, dass Börner ein Stinkstiefel wäre, nicht falsch verstehen, aber es ist ja nachvollziehbar, dass Börner nicht der größte Fan von Stefan Leitl ist. Mhm.
Letzte Frage, letzte Doppelfrage mit der Bitte um kurze Antwort. Erstens, ist Leitl am Ende der Saison noch Trainer? Und zweitens, wie geht's in Bielefeld aus?
Durchatmen. Ich glaube, dass Leitl in Bielefeld noch Trainer ist. Und ich mag Spiele gegen Bielefeld, weil ich einfach Bielefeld mag tatsächlich. Ist eine sehr sympathische Mannschaft. Trotzdem. Ja, es ist so, die erste halbe Stunde werden wir dominieren, das wird so sein und dann gewinnen wir 1-0, so fertig. Und Leitl ist bis zum Ende dieser Saison Trainer von Hannover 96.
Tite? Ja, Leitl ist bis zum Ende dieser Saison Trainer, trotzdem verlieren sie in Bielefeld.
1-1 und ich glaube auch, dass Leitl am Ende der Saison noch Trainer ist.
1-1, okay. Uwe, du hast dich beruhigt.
Offensichtlich, ja, ich habe mich beruhigt.
Also du bist so ausgeglichen, unentschieden irgendwie, ne?
Ja, die Hoffnung und so.
Gibst du mir das Mittel jetzt, was du vorhin in der Pause?
Mach ich gerne. In Tee. da wirkt es am besten. Wir hören uns demnächst und wir haben auch vor, uns demnächst mal wieder in die Kneipe zu setzen und dort unseren Portwart zu machen. Ob wir das nächste Mal schon machen, hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel Bier wir brauchen und schauen wir einfach mal. Bis demnächst, wir hören uns und ihr wisst ja, 2. und 9. Juni, der Portwart, der Platzwart, der HAZ-Platzwart live in der Nordkurve mit dem Tite dabei und wir freuen uns sehr drauf und die Karten gibt's unter tack-hannover.de. Wenn ihr Lust habt, kommt da gerne hin, ne Bruno?
So sieht's aus. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt munter.
Alles Gute, tschüss.
Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Tite.